SWR 2 Forum.
Alles nur geklaut, gehen dem Pop die Melodien aus. Am Mikrofon ist Bernd Lechler. Die Beach Boys haben es getan, Johnny Cash und auch Michael Jackson. Kreativer Diebstahl gehört von Beginn an zur Geschichte der Popmusik mit dazu. Doch in den letzten Jahren scheinen sich die Urheberrechtsklagen zu häufen, zumindest die spektakulären. Da werden Millionensummen an Entschädigung gezahlt, wenn sich herausstellt, dass ein Welthit mehr oder weniger abgekupfert war. Setzt sich das Prinzip Kopieren statt Komponieren unter Künstlern immer öfter durch? Oder sind nach 60 Jahren Pop einfach alle Ohrwürmer geschrieben und alle Melodien verbraucht? Lässt sich die Kopie noch vom Original unterscheiden in einer Zeit, in der in der Mainstream-Popmusik oft Gleichförmigkeit herrscht? Und was hat diese gefühlte Welle der Plagiate vielleicht mit dem Musikbusiness selbst zu tun und mit den Bedingungen, unter denen Hits heute entstehen? Darüber wollen wir diskutieren in diesem SWR2-Forum. Ich begrüße Jens Balzer, Presse- und Hörfunkjournalist, Musikkritiker, Kolumnist etwa der Zeit und auch als Buchautor, ein erfahrener Pop-Analyst. Jovanka von Wilsdorf, lange Musikerin mit eigener Elektropop-Band, noch länger inzwischen Songwriterin, auch für andere und Coach für Newcomer. Und Professor Hartmut Flath, Musikwissenschaftler an der Berliner Universität der Künste. Herr Flath, ja. Sie sind selber Komponist und auch gefragter Sachverständiger, wenn es darum geht, vor Gericht zu klären, ob es sich bei einem Popsong um ein Plagiat handelt oder nicht. Es gab in letzter Zeit ein paar vielbeachtete Fälle bei so ganz großen Hits von Ed Sheeran bis Bruno Mars. Nimmt der Ideenklau im Pop tatsächlich zu?
Ich glaube nicht, dass es prozentual einen höheren Anteil jetzt gibt von solchen Dingen. Aber was wichtig ist, wir haben die neuen Produktionsbedingungen gerade durch Samplen. Und dann ist die ganze Sache natürlich sehr viel einfacher geworden. Beziehungsweise aber auch so, man kann es jetzt leichter nachweisen, als es früher der Fall gewesen ist. Nur die Geschichte der Aneignungen von fremdem, wie soll man sagen, gut, auch eben von urheberrechtlich gestützten, ist eine sehr, sehr lange in der Musikgeschichte. Und es hat es immer gegeben, aber immer mit verschiedener Deutung und auch rechtlicher Stellung. Wenn Johann Sebastian Bach von Vivaldi gestohlen hat, war das für ihn kein Diebstahl, sondern eine Hommage, eine Ehrerbietung. Jetzt ist es heute, weil eben auch so viel Geld damit verbunden ist, eben nicht mehr dergleichen, es sei denn, man macht eine Coverversion. Also solche Dinge sind ja dann auch da. Und es sei denn auch, man macht eine Bearbeitung, die aber dann genehmigungspflichtig ist. Solche Dinge sind da und der Grad zwischen widerrechtlicher Aneignung und Coverversion und Bearbeitung ist ein sehr, sehr schmaler.
Mal gucken, ob wir ihn finden im Lauf der nächsten 45 Minuten. Frau von Wilsdorf, wie erleben Sie das als professionelle Songwriterin? Kann man heute überhaupt noch Stücke schreiben, ohne bewusst oder unbewusst was abzukupfern oder mitzunehmen?
Oh, ich glaube, dass Musik Evolution ist. Das heißt, hier wird überhaupt nicht das Rad neu erfunden. Wenn aber ein Gefühl authentisch getroffen wird oder wenn mehrere Menschen zusammen Musik machen oder man auch alleine spielt und plötzlich gibt es einen Moment, wo etwas dazukommt, irgendwas, eine Inspiration, sich etwas ausdrückt und sich das überträgt, dann ist das neu. Es kann trotzdem sein, dass es die Tonfolge schon mal gab. Also ich glaube, alle Töne nacheinander gab es schon mal, dann aber vielleicht mit einer unterschiedlichen Chordfolge darunter oder wie auch immer. Zu der Frage, ob man heute noch Neues machen kann, ja. Und das wird auch, glaube ich, wieder wichtiger, was ich ganz toll finde, weil durch dieses Streamline in der Popmusik, was auch in Writing Camps passiert, dass da eigentlich kreative Bomben, also tolle Leute zusammensitzen und da man aber weiß, man hat den Pitch am Anfang und man hört auch diese Sachen mit, es soll jetzt authentisch sein und es soll jeder weiß, der dann ins Studio geschickt wird, wenn du bei 40 nicht auf dem Punchbaum bist, also nach 40 Sekunden spätestens ist der Chorus dran, der kriegt keinen Cut, heißt, das Stück wird nicht genommen. Womit ich sagen will, dass die Möglichkeit eigentlich tolle kreative Sachen zu machen durch das Herstellungsformat eingeschränkt wird, was schade ist. Es ist aber nicht die einzige Möglichkeit. Es gibt ja durchaus andere Möglichkeiten.
Herr Balzer, Chuck Berry, Beatles, David Bowie, alles Künstler, die die Pop- und Rockmusik immer wieder revolutionieren konnten und was Neues schaffen, geht das heute noch?
Boah, da muss ich erstmal widersprechen. Also Chuck Berry natürlich irgendwie, das war ein Urknall des Rock'n'Roll, aber schon die Beatles waren eigentlich ganz große Chuck Berry Plagiatoren. Also schon die allerersten Songs von denen, da waren sowohl die Basslinien geklaut irgendwie, als auch die Lyrics zum Teil. Das hat auch Paul McCartney später zugegeben, also wir waren die größten Plagiatoren, die überhaupt irgendwie da unterwegs waren in der Zeit. Das zieht sich eigentlich dann bis ins Spätwerk, ne? Denken wir an Back in the USSR. Also das ist irgendwie, da ist nichts Neues und David Bowie ist auch eigentlich nicht so denken, ohne, na, sagen wir mal, seine Persona, ohne die Science-Fiction-Literatur und Kunst der späten 60er. Das ist alles geklaut bei Michael Moorcock und den Jerry Cornelius Chroniken. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, man wird in der Popgeschichte überhaupt keinen Zustand finden, wo es tatsächlich wirklich losgeht. Also, wie gesagt, Chuck Berry, Urknall des Rock'n'Roll, also auch so eine Sexualisierung und so ein Drive und so. Aber ansonsten hat man, glaube ich, jetzt keinen paradiesischen Zustand. Alles baut immer irgendwie auf anderen Sachen auf. Die Frage ist nur, also der Flat hat am Anfang schon gesagt, irgendwie, ob das respektvoll zitiert wird und dann irgendwie auch pophistorisch weitergeführt wird, ob das erkennbar ist als Zitat und als Hommage oder ob da einfach so was so nebenher so geklaut wird. Und die Beatles haben sich zum Beispiel so immer so dazwischen bewegt. Also mal haben sie es irgendwie gestanden und mal dann irgendwie nicht und versucht zu verschleiern, dann kam es irgendwann raus, aber insgesamt war das doch so ein ganz angenehmer Zugang.
Sie haben gerade von dem schmalen Grat gesprochen, Herr Flaks. Wo ist denn die Grenze zwischen ähnlich und geklaut, die man als Songwriter nicht überschreiten darf, wenn man nicht vor Gericht kommen will?
Das ist ganz, ganz schwierig und darin besteht auch meine Aufgabe als Gutachter, diesen Grat zu bestimmen. Und nicht nur diesen Grat zu bestimmen, was ja eine relative Objektivität erfordern würde, sondern auch, um wirklich fachfremde Richter zu überzeugen. Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Aufgabe, das zu tun. Es ist insofern schwer, als wie Jens Balzer schon gesagt hat, beispielsweise die Kreativität immer anknüpft an etwas, was längst da gewesen ist, was sozusagen Sprache geworden ist, musikalische Sprache. Man hat die Vokabeln, die man spricht, aber man verändert sie so ganz leicht. Das ist das Entscheidende. Also das heißt, zum Beispiel wird jetzt Kreativität im heutigen Pop oft auf das gelegt, was früher ein Sekundärparameter gewesen ist. Früher war ein Primärparameter Melodie, Rhythmus, Harmonie, Folge und sowas. Das ist ziemlich abgegrast, um es deutlich zu sagen, ja. Aber zum Beispiel Artikulation, Sound und solche Dinge, das ist etwas, was jetzt eine neue Qualität bekommen hat. Dann aber auch die neue Verknüpfung von den alten Dingen, ja. Es war in früherer Musik ganz selbstverständlich, dass man einen Takt hatte beispielsweise und dass der Takt bestimmte Harmonien hatte und auf die Weise Schwerpunkte hat. Und dann konnte man den Backbeat und die Offbeats sehr gut definieren durch diese Umgebung, ja. Das kann heute anders werden. Das kann alles viel komplizierter werden. Wir sind in einem Zeitalter, wo wirklich jede Musik, jeder Kultur, fast jeder Epoche durch unsere Medien erreichbar ist, durch YouTube oder was auch immer. Und das heißt, man hat auch als heutiger Produzent und Schreiber von solcher Musik alle diese Dinge irgendwo im Hinterkopf, auch wenn man es nicht bewusst im Hinterkopf hat. Und deswegen ist also da etwas Originelles, Eigenes zu finden, ziemlich schwierig. Ja. Es kann aber auch so sein, dass eben eine bisherige Tonfolge allein durch eine neue Rhythmisierung etwas ganz, ganz Frisches bekommt, eine identische Tonfolge. Es kann auch sein, dass ein identischer Rhythmus da ist und durch eine neue Tonfolge und auch durch eine neue Artikulation, was auch ganz wichtig ist, ja, plötzlich einen ganz anderen Charakter bekommt. Ja?
Sie waren vor einigen Jahren Gutachter im Fall des Rappers Bushido, ja, der ganze Passagen aus den Alben einer französischen Band gesampelt hatte, wobei das im Hip-Hop ja Teil der Kultur ist, dass man andere, ja, Musik nimmt, um darüber dann zu rappen, aber da war es eklatant, oder?
Ja, es ist Teil der Kultur. Aber Leute wie Eminem haben natürlich bezahlt für das, was sie gemacht haben. Die haben es nicht einfach genommen.
Die haben es vorher abgeklärt.
Natürlich, ja. Die haben natürlich mit ihrer Rechtsabteilung gesprochen. Welches Risiko gehen wir ein, wenn wir nicht sagen, wo es herkommt? Bushido hat einfach unendlich lange Samples genommen und die dann einfach als Loop laufen lassen. Also ziemlich einfältig, um es deutlich zu sagen. Ja. Pro Song hat er etwa 2 Loops genommen, ja, und hat sie einfach wirklich digital abgenommen, ja, und dann, um es ein bisschen anders zu machen, zum Beispiel eben in höherer Frequenz abgespielt, was ja geht, dann das Mickey Mousing dann, ja, so etwas. Und ein bisschen auch das Klangspektrum verändert. Aber das war alles so offensichtlich, ja.
Und darf ich da mal nachfragen, hat er geglaubt, dass er damit durchkommt?
Also offensichtlich.
Also offensichtlich. Angesichts dieser langen Geschichte von Prozessen im, ja, Hip-Hop um Sampling, ja, enorm, ja, irgendwie, ja, Klagegeldern.
Also es war sogar so, dass 2 Gruppen ihn verklagt haben, ja, Arcana und Dark Sanctuary. Ja. Mhm. Und er ist in beiden Fällen durch mein Gutachten auch verurteilt worden. Das Problem ist nur, sein Plattenlabel hat berühmte andere Gutachter gegen mich aufgefahren und die haben versucht, ihn zu retten davor. Es ist ihnen aber Gott sei Dank nicht gelungen.
Aber wenn Sie gerade fragen, wie konnten die glauben, dass sie damit durchkommen, Herr Balzer? Ich meine, das ging ja, sagten Sie auch, mit dem Rock'n'Roll schon los und wenn man jetzt hört, weiß ich nicht, Surfing USA von den Beach Boys, die mussten ja zahlen an Chuck Berry, weil das einfach der gleiche Song ist wie Sweet Little 16. Wie konnten die glauben, dass sie damit durchkommen?
bei den Beach Boys fragt man sich viel, was die geglaubt haben in der Zeit. Ich weiß es nicht. Es war natürlich damals eine vergleichsweise kleine Szene, diese ungeheure Gleichzeitigkeit und auch das große Publikum, das viele Sachen gleichzeitig hört und auch ein ungeheures musikalisches Wissen mittlerweile kursiert. Das gab es ja nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man da in seinem Komponistenkämmerlein hockte, sich dann immer noch vorstellen konnte, dass das irgendwie nicht weiter auffällt. Und es gab ja andererseits damals auch noch eine Kultur, ich muss zum Beispiel an das Brill-Building in New York erinnern, wo halt irgendwie also diese Art des tellurisierten Songschreibens, des Fließband-Songschreibens völlig normal war. Also noch in den 50ern, noch in den 60ern gab es eigentlich keinen, abgesehen dann von so der beginnenden Kultur von Bob Dylan, ne, dieser neuen Songwriter-Kultur, überhaupt keinen Begriff von musikalischer Genialität. Das war völlig klar, dass da irgendwie Profis sitzen und Songs schreiben und die dann von anderen arrangiert werden und noch von wieder anderen Leuten gespielt. Also das war eigentlich ein völlig ganz normales kulturindustrielles Format. Das hat es ja erst so mit der Hippie- und Post-Hippie-Kultur, also mit Prog-Rock und Psychedelic-Rock, dann irgendwie zu so einer Art Genie-Kult um das neue Albumformat irgendwie ausgeweitet. Aber so in der klassischen Single-Kultur gab es da überhaupt keinen, ich glaube auch kein großes schlechtes Gewissen erstmal. Ne? Also das kam dann erst mit den Anwälten.
Und Sie sagten schon, Herr Flath, es sind nicht nur die Melodien, aber wenn es um die Komposition geht, ja schon sehr wesentlich immer noch. Und dann habe ich mich auch gefragt, wie sinnvoll das ist, wenn man ja wahrscheinlich denselben Song, den Sie jetzt schreiben, Frau Wilsdorf, einem freundlichen Charts-Popper wie Ed Sheeran vorlegt oder Nine Inch Nails, irgendwelchen metallen klingenden Industrial-Musikern, dann kommt da einfach verschiedene Musik bei raus.
Da kommt verschiedene Musik bei raus. Man muss aber auch sagen, ein Song ist ein Song, ist ein Song. Also man erkennt einen guten Song, wenn man ihn am Klavier spielt und so weiter und so fort. Was ich ganz interessant fand, ich habe mal geguckt, was eigentlich Plagiat so in der sprichwörtlichen Übersetzung heißt. Und da ist natürlich Diebstahl geistigen Eigentums, Verletzung Urheberrecht, Patentrecht und das fand ich interessant, Geschmacksmusterrecht. Das heißt, ich kann einen Song mir nehmen, den ich vielleicht sogar selber gespielt habe und kann ihn aber im Style komplett so machen wie jemand anders, dann schnappe ich mir noch ein paar Buzzwords, also einfach Keys, die das triggern bei Menschen, dass es daran erinnert. Und dann kommen wir schon in so eine seltsame Richtung. Und auch das ist so unheimlich schwer zu beurteilen, wie man dazu steht, weil wenn etwas ein Tribute ist, wenn ich sage, ich liebe diesen Künstler und das ist ein Tribute und ich spiele gerne in dem Sound, wenn man das dazu erklärt zum Beispiel, finde ich das total in Ordnung.
Da passt vielleicht ganz schön ein anderer Fall, der letztes Jahr für Aufsehen gesorgt hat. Da wurde nämlich dieser Welthit Blurred Lines von Robin Thicke und Pharrell Williams des Plagiats gezichtigt. Wir hören da mal kurz rein. Ein umstrittener Hit, auch weil Text und Video als sexistisch kritisiert wurden. Aber davon ganz abgesehen, meldeten sich eben die Erben von Soul-Legende Marvin Gaye und sagten, der Song ist geklaut und zwar bei Marvin Gaye's Got to Give It Up von 1977. Das ist dies hier. Man hört sofort die Verwandtschaft und tatsächlich hatten Robin Thicke und Pharrell Williams diesen alten Hit ein Stück weit nachstellen wollen, aber doch eher vom Rhythmus und der allgemeinen Atmosphäre her. Sie haben keine Melodie geklaut und trotzdem erging das erstaunliche Urteil, dass sie 7,4 Millionen Dollar ihrer Tantiemen abtreten mussten. Und viele Beobachter meinten, oh Gott, jetzt kann wirklich jeder jeden anzeigen. Sie denken wahrscheinlich auch, das war jetzt doch eine Hommage.
Ja, das ist jetzt aber mein Gefühl, das würde ich dazu sagen. Und ich finde eigentlich solche Fahrscheinkontrollen ganz schön gut. Das wird so unheimlich viel geklaut und es wird auch immer frecher geklaut. Also bei so, womit komme ich noch durch oder so. Auch in der deutschen Popmusik, was da gemacht wird, da nehmen wir uns den Groove davon und den Hook davon und dann verändern wir hier noch was. Und dass ab und zu mal Stippvisiten gemacht werden und gesagt werden, nee, Moment mal, das hier ist wirklich geistiges Eigentum, es ist nicht wahllos.
Das heißt, es hat richtig, außer der juristischen auch eine moralische Komponente.
Ja, einmal kurz so ein Hallo, wach. Da habe ich überhaupt gar nichts gegen. Und ich finde auch jetzt, finde ich tatsächlich, dass es bei dem Video nicht das falsche Lied getroffen hat, obwohl ich das Stück mochte.
In dem sage ich dazu, ein barbusiges Model.
Und es, was ich vor allem finde, es trifft da keine Leute, die jetzt hinterher am Hungertuch nagen.
Herr Flatt, was hätten Sie als Gutachter in die Runde geworfen?
Ich hätte natürlich gesagt, dass es eine stilistische Verwandtschaft ist, eine atmosphärische Verwandtschaft ist. Und die unvermeidliche Kuhglocke der 70er Jahre, also solche Dinge gehören einfach dazu. Und das kann man nicht klauen. Wirklich nicht. Das ist etwas, was auch vor dem ersten Stück Dutzende andere gemacht haben. Der hätte auch verklagt werden müssen. Ja. Also das ist wirklich ein schlechter Witz. Das ist übrigens sehr, sehr typisch für die amerikanische Justiz. Bei uns wird es langsam ähnlich, dass ganz spezialisierte Rechtsanwälte solche Dinge einfach irgendwo dann eben mal aufschnappen und sich dann als Anwalt eben der Entrechteten aufspielen und diese wahnwitzigen Summen auch dann da rauskriegen.
Das heißt, es ist ein Markt geworden.
Es ist ein Markt geworden, ein juristischer Markt. Und das ist es bei uns jetzt langsam auch. Ich spreche da aus Erfahrung.
Aber sehr, sehr langsam. Also zum Beispiel Soundalikes, dafür gibt es sogar Seiten im Internet. Ja. Da kann man für 23 Euro ein Soundalike von einem Zimmer-Soundtrack sich holen.
Hans Zimmer.
Ja, Hans Zimmer, genau. Aber dass es überhaupt geht, also wo ich sage, das ist doch eigentlich Ärger mit Ansage.
Dass da die Begehrlichkeiten größer werden, offenbar hat das auch damit zu tun, dass in den letzten 20 Jahren einfach die Tonträgerumsätze so eingebrochen sind?
Das glaube ich eigentlich nicht.
Ich glaube, dass das Marktverhalten ein bisschen darauf eingeht natürlich. Also, dass die Hörgewohnheiten zum Beispiel so sind, dass die Attention Span sehr viel kleiner geworden ist, dass früher Alben gekauft wurden, auch noch auf iTunes, wurde noch auf Alben hier und da mal gegangen. Aber da war ganz schnell klar, wenn du nicht eine Single hast, die verkauft, dann kannst du den Rest knicken. Also dieses Abschneiden von der Single, dass das einzeln gekauft werden kann, das hat einen unheimlichen Move gebracht, weil plötzlich was musste eine Single verkaufen. Und da war es dann auch plötzlich so, okay, dann müssen wir dem Künstler Profis hinsetzen sozusagen. Und dann wurde auch die Idee von den Writing Camps, ist wie gesagt ganz toll. Das gab es bei Motown auch schon, so viel ich weiß. Also dass da kreative Leute zusammensitzen, ein Thema haben, Künstler vor Augen haben für den Schreiben, ist ja eigentlich super. Nur wenn der Pitch schon so ein bisschen wie Ace of Base 4000, dann kommen noch ein paar eben diese absurde Sachen, dass es ehrlich gemeint sein soll oder so dazu. Und man weiß, abends wird abgeliefert. Und dann heißt es Schmidt, Juwanka und Tim in Studio 3. Und dann guckt man mal, hört man Referenzsongs durch, natürlich. Und dann macht man Brainstorm über Ideen und manchmal flutscht es, manchmal ist es zäh.
Diese Individualität und persönlichen Bezüge, die kann man ja aber offenbar auch fabrizieren. Wenn wir mal bei diesem Thema Songwriting-Camps bleiben, die jetzt einfach gerade sehr Trend sind, dass mehrere Leute sich zusammensetzen und Ideen in einen Topf werfen oder im Nebenraum das andere Team von der Plattenfirma zusammengestellt versucht, was zu erreichen. So ist auch ein Album wie Lemonade von Beyoncé entstanden und das ist nicht nur sehr gut, sondern das klingt auch sehr persönlich, obwohl eine Menge Leute dran mitgeschrieben haben. Mhm. Also kann man als Songwriter auch etwas jemandem auf den Leib und aufs Herz stricken?
Oh, natürlich. Im Übrigen gibt es nochmal einen Unterschied, ob ich als Songwriter mit einem festen Team oder an ein paar Stücken mit dem Künstler zusammenarbeite und im Austausch bin und weiß, wie der funktioniert. Also wenn ich zum Beispiel für jemanden schreibe, spreche ich sehr lange mit dem vorher. Einfach um zu sehen, was ist die persönliche Sprache. Man kann ja sogar auf Deutsch, es gibt 1000 Sprachen. Welches Wort klingt da gut? Was sind die Themen? Und so viel wie möglich davon abzunehmen und das aber in eine handwerkliche Struktur zu bringen, die dann auch noch Möglichkeit, noch eine Struktur bedient, die nicht wie Grießbrei ist. Und trotzdem Pop. Also das ist so ein bisschen 3D-Tetris auf anderem Niveau.
Gleichzeitig las ich zum Beispiel neulich, da hatte jemand die Meinung, dass Taylor Swift zum Beispiel früher, als sie noch mehr Country-Rock gemacht hat oder Pop, aber auch mehr selber geschrieben hat, dass sie einfach unverwechselbarer war. Dann kam der ganz große Durchbruch, wo ja auch dann von Max Martin, diesem schwedischen Hitkönig, die Sachen geschrieben wurden. Und plötzlich war das schon gut, aber das hätten auch andere singen können, diese ganzen Songs. Also wie wichtig oder wie sehr müssen wir dieser Figur nachtrauern, des aus sich selbst Schöpfenden, unverwechselbaren Songwriters.
Ich finde Taylor Swift ein ganz interessantes Beispiel, weil ich bin eigentlich gegenteiliger Ansicht. Also ich habe sie ein paar Mal live gesehen, noch in dieser Country-Phase. Ich fand das alles wahnsinnig langweilig. Also das war, imitierte halt noch so ein klassisches Singer-Songwriter-Tum und auch so eine Art von persönlichen Texten. Aber wenn man sich jetzt das letzte Album ansieht, wo es ja auch darum geht, wie sie gewissermaßen ihre Wirkung in der Öffentlichkeit spiegelt und wie die Öffentlichkeit in sie zurückspiegelt, also ihre Rolle als Star reflektiert, dann ist das von den Texten, also lyrisch eigentlich viel interessanter als das, was sie vorher gemacht hat, gerade weil irgendwie auch diese Authentizitätssimulation aus dieser Country-Phase jetzt fehlt. Das ist jetzt einfach irgendwie sehr gut und ja auch sehr hektisch produzierte Musik. Das klingt ja wie K-Pop, also da muss ja wirklich alle 5 Sekunden irgendwas anderes passieren.
K-Pop ist dieser asiatische, koreanische Pop.
Der hyperaktive koreanische Pop, genau. Also, hyperactive. Also man kann so ADHS-Musik quasi. Also das, man weiß ja auch gar nicht, wo man einsteigt und wenn man in den Song einsteigt, wo man da wieder rauskommt. Also es gibt schon sehr, sehr große durchformatierte, man merkt, da haben viele Leute dran mitgeschrieben, aber das passt dann gewissermaßen auch wieder zu dieser Zerrissenheit, die sie auf diesem Album irgendwie inszeniert. Ich glaube, man braucht da, also ich so als Kritiker, vielleicht auch so bei der Rezeption, ich glaube, einen anderen Begriff von Authentizität. Wir leben halt nicht mehr in der Singer-Songwriter-Epoche irgendwie und nur weil jemand mit der Gitarre am Lagerfeuer sitzt, sich alleine was ausdenkt, ist das nicht authentischer irgendwie, als wenn eine souveräne Künstlerin wie Beyoncé mit einem großen Team irgendwie, aber doch irgendwie in einer sehr souveränen Weise Leute zusammenstellt und Traditionen und Stile zusammenstellt und daraus was Eigenes zu schaffen.
Ja. Dazu wollte ich eine Sache sagen. Ich finde es tatsächlich eher ein Zeichen von Authentizität, wenn ein Künstler sich in seiner Karriere verändert. Mhm. Also wenn es authentisch war für Taylor Swift früher am Lagerfeuer zu singen, ist es vielleicht jetzt authentisch für sie, mit mehr Edge und ein bisschen mehr Speed die Sachen zu machen.
Ja, und vielleicht, es kam ja auch dieses Stichwort Brill Building schon, also wo in New York Ende der 50er, Mitte der 60er dann Carole King und Neil Diamond am laufenden Band die Hits rauszuhauen versuchten oder beim Motown-Label in Detroit. Mhm. Der Soul am Fließband entstand, das waren ja auch Songfabriken, aber mit bestechenden Ergebnissen offenbar. Ist das was ganz anderes gewesen?
Mit einigen, bitte nicht verallgemeinern solche Dinge, ja. Also das ist übrigens auch in der Geschichte der sogenannten E-Musik so. Also die Kompositionen, die überlebt haben, sind vielleicht, böse gesagt, 5%. Ja. Das andere ist für den Tagesgebrauch geschrieben. Das ist vollkommen legitim. Das war auch in Bachs Zeit so, dass Herr Telemann dann hunderte von Stücken geschrieben hat, die einfach für den Tagesgebrauch da waren. Warum denn nicht? Das ist heute ganz genauso. Und dass dann eben diese berühmten 5%, die dann wirklich auch bleiben, da sind, ist ja für uns eine sehr schöne Angelegenheit. Ja. Wir haben jetzt die ganze Zeit auch ein bisschen darüber gesprochen, das, was die schöpferische Höhe ist, das Urheberrecht, ja da eine ganz wichtige Rolle spielen sollte. Ja, und da hat das deutsche Recht eine merkwürdige Begriffsformulierung gefunden, die kleine Münze. Also das heißt, wenn ein Stück die kleine Münze erreicht, dann ist es schützenswert. Das heißt, das ist das geringste Level von Individualität. Ah. Ja, das heißt kleine Münze im deutschen Recht. Ich musste auch erstmal umdenken, was das ist überhaupt. Ich musste mir die Sprache der Juristen aneignen, um auch eben auch Gutachten schreiben zu können. Ja, und das ist aber etwas, was unglaublich schwammig ist. Ja, man kann es nicht genau fassen. Und deswegen gibt es, wenn Gutachten geschrieben werden, diese Erfahrung habe ich jetzt dutzendmal gehabt, dann ist es für deutsche Richter, wenn sie nicht gerade wirklich sehr musikalisch gebildet sind, unglaublich schwer, das zu verstehen, worum es geht. Und ich mache es in der Regel so, dass ich das in 3 Versionen habe. Ich habe es einmal...
In leichter Sprache.
Erstmal in Waveform. Mhm. Da sehen Sie nämlich das Auf und Ab, wann und wie. Ja, das sehen Sie. Sie wissen,
also
was es ist.
Also die grafische Darstellung der
Klangbilder. Genau, grafische Darstellung, ja. Dann schreibe ich wirklich auch Partituren für die Leute, die Fachleute sind. Also das heißt, dann sieht man, welche Instrumente da sind, wer was macht und so. Sehr kompliziert, ja. Und dann schreibe ich einen Text. Ein Text, der so ist, dass ihn jeder deutsche Richter verstehen kann. Und in der Regel halten sie sich daran, auch in der Formulierung des Urteils. Ja. Das andere ist für die Fachleute. Ja, die sehen das zum Teil, hören das zum Teil. Aber das muss ich dann machen. Und dann muss eben unterschieden werden, ist das Ganze eine Coverversion? Das, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Denn Coverversionen sind im deutschen und im amerikanischen Recht legitim. Man darf sie machen. Man muss nicht mal die Urheber fragen. Nur die Urheber bekommen dann das gesamte Geld, was eben von Urheberrechten kommt. Nicht vom Plattenverkauf, aber die ganze GEMA bekommt der Urheber, wenn es eine Coverversion ist. Ja? Wenn man eine Bearbeitung macht, muss man sie als solche anmelden und die ist genehmigungspflichtig. In England ist auch die Coverversion genehmigungspflichtig, weil in Großbritannien das gesamte Copyright gekauft wird. Ja? Das heißt, ein Song der Beatles gehört den Beatles dann nicht mehr. Ja? Dann können die machen, was sie wollen, die Copyright-Inhaber. Ja? So, also das heißt, eine solche Bearbeitung, wenn sie genehmigt wird, da bekommt der neue Urheber 50% der Einnahmen. Ja, das ist eigenschöpferisch dann auch. Mhm. Nur es muss genehmigt werden von den Urheberrechten. Mhm. Ja, und dann gibt es eben die freien Sachen, die dann Plagiate sind.
In Deutschland, jetzt nochmal zurück zu den Soundalikes, wird es in der Werbung, ist das gang und gäbe, dass man wirklich zweimal hinhören muss, um rauszufinden, was da ist. Also wirklich fast bösartiger oder einfach nicht mehr zum Lachen Fall war die Peugeot-Werbung 2015, war das, glaube ich, mit Bilderbuch, Maschinen. Ja. Was für ein geiler Song, was für eine tolle Videoidee. Und in diesem Fall fährt dann eben durch die Werbung ein blauer Peugeot und ein Stück von dem Instrumental ist da. Es ist so viel. Also man hört sich's an und denkt, what? Mhm. Es ist tatsächlich überhaupt nur aufgeflogen, weil so eine Art öffentliche Empörung kam. Also, und das ist, glaube ich, auch das einzige Tool dagegen, dass so eine Art gesunder Shitstorm sagt sie mal, tickt ihr nicht mehr richtig, warum holt ihr euch dann nicht gleich Bilderbuch? Also sowas kam.
Das habe ich mit der Nutella-Werbung mit der deutschen Nationalmannschaft und Puff Daddy erlebt. Der Rechtsanwalt von Puff Daddy hat gegen die Nutella-Werbung geklagt. Es ist absurd, ja. Puff Daddy hätte das niemals gemerkt, dass eine deutsche Nutella-Werbung dann etwas benutzen sollte. Und das ist ganz schlicht gewesen. Es ist ein Latin-Rhythmus gewesen. Badam, badam, bam, badim, bam, bam. Ja, so etwas, ja. Auf einem Ton, ja. Und der Rechtsanwalt hat eben geglaubt, ja, das ist von Puff Daddy. Ja. Und in meinem Gutachten habe ich geschrieben, diesen Rhythmus kenne ich aus etwa 100 anderen Stücken, die Latin-Rhythmen haben. Ja, es ist absurd, das Ganze.
Also manchmal fühlen sich Leute auch bestohlen und waren es mitnichten.
Oh, ja, das gibt es aber. Das gibt es ja auch im echten Leben ständig.
Manche glauben, sie haben das Rad erfunden. Ja.
Aber was da auch die kleine Münze nochmal betrifft, Frau von Wistorf, ich meine, als Songwriterin mit Verlagsvertrag, da bekommt man ja regelmäßig auch so Newsletter, in denen drinsteht, wer gerade was sucht für sein Album. Da gehört dann meistens zum Profil, bitte nur Singles liefern, wir brauchen keine Albumtracks, also nur potenzielle Hits. Oder eben sogar, es soll in Richtung von dem und dem Hit gehen. Ist das nicht schon die Aufforderung, sich möglichst geschickt so zu bedienen, dass es gerade nicht justiziabel ist?
Ja, wobei es wird ja gleichzeitig auch noch nach Uniqueness gefragt. Das ist wirklich sehr, sehr interessant, weil trotzdem ist es eine Inspiration, also diese Watchlists, wenn du darauf guckst und sagst, oh, siehst du, der sucht da das und das, also man kriegt so einen kleinen Überblick und wenn einem dann jemand einfällt und man sagt, oh, mit dem habe ich lange nicht mehr geschrieben, da habe ich Lust zu, wollen wir mal so ein bisschen rumprobieren, dann ist das ein Grund, zusammen Musik zu machen, vielleicht was Schönes zu schaffen. Das ist eine sehr konstruktive Sache. Eigentlich ist meine Regel, dass ich nur mit dem Künstler direkt arbeite. Da ist auch mein höchster Quotient, wo einfach ein Treffer ist, weil natürlich kann man den Funken, der da drin ist, im besten Fall ausbuddeln. Das ist viel authentischer, wenn die Person das dann singt. Das macht mir am meisten Spaß. Das ist das eine. Watchlist, man stellt sich selber ein Team zusammen, geht ins Studio und arbeitet. Trotzdem, das kann super kreativ und toll sein. Writing Camps sind gut, um Leute kennenzulernen, um seine Soziophobie zu überwinden, weil es lustig ist. Aber eigentlich ist das Format, so wie es jetzt angewendet wird, gleich einer Legebatterie.
Legebatterie ist hart, aber ich würde gerne aufgreifen, was Sie gerade Positives sagten, dass das auch eine Herausforderung sein kann. Es gibt ja auch Leute, die das hassen. Madonna zum Beispiel sagt, bitte keine Camps für mich, ich möchte mit einem arbeiten, die sich sonst zu ausgestellt fühlt. Also man muss auch Mut haben.
Für. Ja, total. Also als Künstler, die da dann durchgejagt werden und zu jedem einen Raum gehen, aber auch für mich. Das ist, ich habe gerne meinen Space mit Sachen. Ich arbeite gerne mit Leuten, mit denen ich schon öfters gearbeitet habe. Aber gerade deshalb, weil ich davor so ein bisschen Schiss habe, gehe ich dahin. Man will da ja dranbleiben. Und da passieren tatsächlich dann aber auch unheimlich tolle Sachen. Dass man zum Beispiel am ersten Tag im Team ist, wo man abliefert und einfach auch wieder merkt, okay, man hat ein gewisses Handwerk, das kann man rausholen und das ist dann ein gutes Tennis oder so. Und am nächsten Tag trifft man auf ein Team und findet den vielleicht sogar doof am Anfang und merkt plötzlich, wow, das geht ja richtig gut und hat richtig Spaß und merkt, man hätte freiwillig sich gar nicht mit dem zum Musikmachen verabredet und ist plötzlich in einem Flow drin und liefert ab. Und das ist dann natürlich so ein ganz tolles Geschenk.
Es gibt dann Leute, die haben überhaupt keine Sozialphobie, zum Beispiel ein Ryan Tedder von der Band One Republic, das ist so einer, der auf ganz vielen Hochzeiten tanzt und für viele schreibt, der dann auch von U2 eingekauft wird, um ihnen ein paar schöne Melodien zu liefern fürs nächste Album. Ist das nicht auch ein Grund dann für Gleichförmigkeit, dass dieselben Leute überall was beisteuern?
ich glaube, das hängt auch immer an der Zusammenarbeit mit den Künstlern und Künstlerinnen und wie diese Zusammenarbeit gestaltet wird. Also bei Ryan Tedder fällt mir jetzt offensichtlich gerade nicht so viel ein irgendwie, aber Berlin ist voll mit, sagen wir mal, Beatmachern, Elektronikproduzenten, die alle schon mal irgendwie auf einem Jay-Z oder Kanye West Album aufgetaucht sind und sei das mit so 3 Sekunden irgendwie. Und das heißt dann aber in dem Fall, die werden dann, also ich habe mir gerade nochmal erzählen lassen von einem, die werden dann nach Paris in ein Hotel eingeladen mit 200 anderen Beatmachern aus aller Welt. Jeder spielt ein paar Sekunden vor, dann verschwindet das in irgendeinem Gremium und die kriegen natürlich den Künstler nie zu sehen, die kriegen nicht mal den Produzenten zu sehen. Das ist dann halt irgendwie ein Riesenstab von Leuten und am Ende hat man dann irgendwie so eine Nanosekunde und dann halt aber irgendwie 10, 20 Produzenten oder Mitarbeiter. Das ist natürlich eine extreme Art von, na, sagen wir mal, Entindividualisierung und kulturindustrieller Durchformatierung, wo dann aber trotzdem sowas wie große, zumindest im Underground, in der Subkultur, große Namen dann irgendwie auch so den großen Künstler schmücken. Also auch das ist eine Entwicklung, wo man, glaube ich, irgendwie als, sagen wir mal, Underground-Künstler oder Künstlerin irgendwie oder als avantgardistische arbeitende Künstlerin irgendwie auch sehr aufpassen muss, eben sich da nicht verheizen zu lassen in so einem relativ frühen Zustand der
Karriere. Ja, Legebatterie und der andere Pol, ne? Dass die Leute wie Justin Vernon von Bon Iver, auch so ein Indie-Papst und Verehrter, oder David Longstreth von den Dirty Projectors oder James Blake, die dürfen jetzt alle bei Beyoncé oder Rihanna auch mal mitmachen.
Wir hatten ja gerade bei Justin Vernon den Fall, der war dann mit dem Feature auf der neuen Eminem-Platte und als dann klar war, dass da wieder der gleiche homophobe Scheiß drauf ist wie immer bei Eminem, war es immer hinterher peinlich und hat sich distanziert. Also Trauschau, mit wem man zusammenarbeitet.
Also dieses Featuren zum Beispiel finde ich wahnsinnig schön. Das ist eine tolle Art von Tribute eigentlich und auch für mich eine Möglichkeit, so einen Style-Mix zu erleben. Das finde ich sehr wunderbar. Also wie gesagt, ich glaube, es gibt einfach diese unheimlich verschiedenen Gründe. Es gibt Gründe, dass man einfach inspiriert ist, auch unbewusst inspiriert ist, einfach weil man, wenn man viel Musik hört, geht da was durch den Prägen und durch die Seele und das überträgt sich dann auch. Dann gibt es das, wir haben nicht so viel Zeit und wir wollen eine Single schreiben und wo klauen wir wie am besten? Und da finde ich, das ist in Ordnung, wenn es da ab und zu mal Ärger gibt und gerüttelt wird im Karton. Ja, finde ich wirklich in Ordnung.
Bei dieser multiplen Autorenschaft, ja, wer ist denn der rechte Inhaber?
Wenn man jetzt
tauchen im alle Team, als Autoren auf?
Aber natürlich, da muss man auch nur, ja, das ist ernstlich? Tatsächlich so, ja. Okay. Und so groß ist das ja nicht. Also wenn man zum Beispiel bei Künstlern, ich glaube sogar auch bei Beyoncé, raufguckt, da ist dann so eine Latte manchmal. Klar, also so 10 Leute, die da irgendwie auch nochmal dran geschraubt und gemacht haben. In Deutschland, also bei den Writing Hymns, hat man normalerweise 3 Leute im Team. Also ein Topliner, ein Tracker und ein Lyricist. Aber es sind alles 3 Musiker und das vermischt
also
sich dann auch mal so.
Vielleicht erklären wir uns kurz. Also der Tracker ist der so den Beat
Tracker
macht.
Ist der den Basis. Tracker fährt. Das ist der am Ding sitzt vorne am Computer, oft auch Beats vorbereitet hat und einfach das, der ist auch wirklich vorher festgelegt. Und Lyricist und Topliner mischt sich.
Topliner macht die Melodien.
Genau, Topliner ist der Ahnung hat von Melodien und Bock hat auch auf Phrasierung und so weiter und so fort. Und haben solche Leute auch oft Ahnung von Text und umgekehrt. Das wird auch vorher nicht festgelegt, sondern es ist einfach, 3 hat sich gezeigt, es ist eine dynamische Mischung, die gut gehen kann. Und da stehen immer Instrumente rum und das ist, ja.
Und so, es wird ein Vertrag gemacht, ja, welchen Anteil bekommt.
Nee, da ist, und das macht auch total Sinn, das ist klar, dass es immer alles durch 3 geht. Also durch die Leute, die im
also
Raum
gleichmäßig.
Sind. Man ist, wenn du im Raum bist, deshalb kommen da ja auch Luschen, die da sich jahrelang durchschnupseln, weil die ab und zu mal im richtigen Raum sitzen. Das kommt aber auch überall vor. Trotzdem erspart das unheimlich viel Gestreite und Gezanke und dummes Ego-Gebuhle, weil
das
es
ist
total
USA
klar.
Anders.
Wir sitzen in dem Raum und das ist jetzt unser Song. Ja. Und da wird einfach nicht drüber geredet. Und das finde ich sehr gesund.
Ich hoffe, dass es so ist. Ich sage ja, in den USA ist es anders.
Ja, es ist
das wird
so.
Alles mit Rechtsanwälten genauso ausgehandelt.
Wer Prozent es gibt bekommt. Da sicher auch Unterschiede, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Künstler in ein Studio geht, dann ist es klar, dass der eigentlich nur aus Schmückungsgründen oder Inspiration da war und das sind jetzt 2 tolle Songwriter, ist was Gutes rausgekommen und man spricht hinterher mit dem und sagt, sag mal, das ist toll, dass du hier warst, aber wie wären das, wenn du 20 kriegst und wir jeder 40? Mhm. Das ist total in Ordnung. Das muss halt untereinander verhandelt werden. Im Writing Camp, was ein Verlag aufsetzt oder ein Label, da ist diese alles durch alle so. geregelt. Das halte ich auch für richtig.
Diese Produktionsweise kommt natürlich aus den Hollywood-Filmstudios der 30er Jahre. Da ist das gang und gäbe gewesen, ist dann übertragen worden, dann auch auf die spätere Popmusik. Da gab es die Spezialisten für das Fach, das Fach, das Fach. Das ist heute noch so, meint jemand von euch, dass Hans Zimmer komponieren kann, wirklich?
Er hat auch seine
natürlich, Crew. Selbstverständlich. Ja. Er drückt das in seinen Synthesizer ein und dann kommt derjenige, der für Harmonien zuständig ist, der für die Entwicklung des Sounds zuständig ist und so weiter. Das ist extrem arbeitszeitig, aber das, wie schon gesagt, ist schon zu Beginn der 30er Jahre in den USA, in den Filmstudios in Hollywood ganz genauso gewesen. Die extreme Arbeitsteiligkeit.
Ja. Ja. Das gibt's übrigens, da fällt mir noch was ein. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt Plagiat nennt, und zwar textlich, diese Übersetzung, wo man nicht mehr sagen kann, das ist jetzt eine Google-Übersetzung oder ist das eine Adaption? Also wenn wir uns Jolene anhören von Dolly Parton und man hört sich Marlene an von, das ist die gleichen Textmotive, das sind die gleichen Bilder, das ist zum Teil wirklich, ist das jetzt wirklich Google Translate? Und natürlich ist auch Marlene ein schönes Lied. Das ist eine schöne Adaption und das ist etwas anders aufgebaut, hat etwas weniger Text, aber man kann es daneben legen und das jeder, der das liest, dafür muss man nicht studiert sein oder so, um das rauszufinden. Das ist eine Übersetzung davon.
Da fällt mir ein, weil wir ganz am Anfang über David Bowie sprachen. Es gibt ein sehr schönes Gespräch zwischen William S. Burroughs und Bowie, von 74, kann man im letzten nachlesen, wo Burroughs Bowie auf den Kopf zusagt, dass er auf Hunky Dory alles von T.S. Eliot, The Wasteland, geklaut ist. Und Bowie, der kennt da gar nicht Eliot, Wasteland, nie gelesen irgendwie. Und dann zwickt ihn Burroughs aber immer so weiter. Natürlich, also man findet wahnsinnig viele Analogien dazwischen. Also.
Sie bringen viele 70er-Jahre-Beispiele, Herr Walzer, weil Sie gerade da sehr drin sind in dem Jahrzehnt. Sie schreiben gerade an dem Buch drüber. Ich nehme an, da kommen Led Zeppelin und ihre Plünderungen des Blues-Katalogs auch drin vor.
Led Zeppelin kommt vor, die Plünderung des Blues eher am Rande. Irgendwie. Also klar, wenn es irgendeine Band gegeben hat, die da irgendwie plagiiert hat ohne Ende, dann waren das Led Zeppelin Anfang der 70er Jahre. Aber ich finde auch bei denen eigentlich, haben sie ja zum Teil auch zugegeben, manchmal auch genannt, manchmal auch bezahlt, die Urheber manchmal auch nicht. Aber das Interessante bei Led Zeppelin ist ja eigentlich dann tatsächlich, was sie draus gemacht haben. Da sind wir nochmal wieder dabei. Irgendwie. Also das ist auch eine Band, die diesem Blues-Ausgangsmaterial und ja teilweise, was war denn da drunter, was sie gecovert haben? Bert Jansch, ne? Also so Folkmusik aus diesem britischen Folk-Revival der 60er Jahre, was ja erstmal eigentlich so mit diesem adrenalinhaften, testosteronhaften Sound von Led Zeppelin ganz zu tun hat. Aber das haben die halt übersetzt in so einen ganz eigenen Stil. Und eigentlich ist der Sound und der Drive und ob man das nun mag oder nicht, aber dieses maskulinistische, testosteronhafte, was sie dem verliehen haben, das ist ja gewissermaßen ihr Markenzeichen. Und das ist dann auch irgendwie der, sagen wir mal so, die Signatur dieser Band und nicht, dass sie sich irgendwie aus ganz vielen verschiedenen Materialien bedient hat, würde ich sagen.
Es gab in jüngerer Zeit von der Popband One Direction einen Song, der lustigerweise Best Song Ever hieß, bei dem eine Verwandtschaft zu Barbara O'Reilly von The Who hergestellt wurde. Und deren Gitarrist Pete Townsend sagte dann, ach komm, wir bedienen uns seit Elvis bei den gleichen vier Akkorden und ich versuche ja selber Barbara O'Reilly irgendwie nochmal hinzukriegen oder was von der Qualität und winkte ab. Also
coole
ich habe das,
oder?
Ich habe das Gefühl, das ist jetzt hier auch so eine Tendenz in der Runde, dass natürlich die Urheber vergütet werden müssen, sonst kann keiner mehr Songs schreiben und davon leben, aber dass dieses Prinzip des geistigen Eigentums in der Popmusik nur bedingt taugt.
Geht so, würde ich so nicht unterschreiben tatsächlich. Also gerade wenn wir über Soundalikes reden, weil es da darum geht, Urhebern zwar die Energie von der gehobenen Uhr sozusagen sich zu nehmen, aber die Urheber selbst nicht dafür zu bezahlen. Und das geht da ganz banal um Geld sparen. Und das wird massiv in der Werbung angewendet. Also, und damit bin ich überhaupt nicht einverstanden. Ich finde Inspiration super. Ich finde es auch super von mir aus, ein Stück so lange zu verwursten und durch so viele eigene Filter laufen zu lassen, bis man selbst eine Signatur da mit hinbekommen hat. Das ist doch toll. Und wenn die Beatles das nicht hingekriegt haben, den ordentlich nachzuspielen und dadurch was unheimlich Schönes Eigenes gemacht haben, wie wunderbar. Aber dieses aus kommerziellen Gründen vorsätzlich kopieren und gerade so dann verändern, dass man vielleicht noch dran vorbeirutscht, das ist kriminell und das ist uncool.
Spielt das bei Urteilsfindungen auch eine Rolle, Herr Flath, was die Motivation wohl war?
Nein, das spielt keine Rolle. Das hatte ich bei Bushido ja dann auch warum hat er ausgerechnet diese beiden Gruppen genommen, die ja nun wirklich, wie soll man sagen, Dark Ambient oder sowas machen. Ja, also ist alles nur finster, was er da genommen hat. Und das ist seine Grundhaltung überhaupt. Diese Musik nehme ich, das gefällt mir auch. Die Soundinszenierung mit Kirchenglocken und so, ja, gefällt mir, ja. Das ist eigentlich genug Motivation, ja. Und dann eben aber zu glauben, dass man das nicht merkt. Also, dass nicht auch jemand aus der Laienschar, die übrigens die beiden Gruppen darauf aufmerksam gemacht haben, die selbst hätten niemals in ihrem Leben Bushido gehört, ja. Aber das heißt, Laienrezipienten haben das gemerkt und haben es den Gruppen gesagt. Hört mal dahin, ja. Und dann wurde erst die ganze Sache in Gang gesetzt, ja.
Oder man kann es vielleicht auch positiv formulieren. Also da ist diese inzwischen umfangreiche Pop-Tradition, dieser riesige Fundus, in den immer wieder neue Generationen von Künstlern reinspielen und auch hineingreifen und sich bedienen und im Idealfall was Neues oder jedenfalls Eigenes schaffen. Wie geht man positiv oder richtig mit diesem Bestand um?
Nichts spricht dagegen, Evolution, Inspiration, auch wenn man sich bedient, das zum Beispiel offen zu legen. Also wenn ich wirklich was hole, zum Beispiel, da ist ein sehr schöner Fall, die Stones haben Have You Seen My Baby gemacht und die Tochter von Keith Richards sagt, ja komisch, da kann ich Katie Lang's Constant Craving komplett drüber singen. Und dann haben die tatsächlich Katie Lang hier im Nachhinein einen Writing Credit gegeben und Katie war super cool damit und meinte, wow, was für ein tolles Kompliment, Dankeschön. Mhm. Das finde ich einen super Umgang. Mhm.
Dass das immer Menschen sind, ich denke gerade, es wird ja heutzutage viel auch mit digitalen Mitteln überprüft. Gibt es denn da Entwicklungen?
Da gibt es Entwicklungen durchaus und die werden immer feiner, auch das ist richtig. Aber so, dass jetzt wirklich eine Urheberschaft als eben etwas Kreatives dann auf die Weise dokumentierbar wäre, so weit ist man noch nicht. Also die Erkennungsmaschinen sind ja da. Sie werden aber meist dazu genutzt, dass Leute, die irgendeine Melodie pfeifen und nicht wissen, was es ist, dann pfeifen sie es und dann wird ihnen sofort gesagt, welche Melodie das ist, das ist klar. Aber eben, was ist eben das Kreative an einem neuen Sound? Oder bei reinen Tonhöhenkonstellationen ist es überhaupt kein Problem. Ja. Das erkennt die Maschine sofort, wenn Tonhöhenkonstellationen identisch sind. Ja. Aber das besagt nichts, denn die Tonhöhenkonstellation ohne Rhythmus ist nichts Individuelles. Mhm. Ja. Also ich habe immer gerne ein Beispiel genommen. Ich habe ein Popstück gemacht, das ist ba-dam-ba-ba, wa-dam-ba-ba. Ja. Hab sie gefragt, kennt ihr das? Nö. Drei Töne da und dann ein Ton unten, dann wieder drei Töne und dann habe ich gedacht, das ist ba-da-da-da, ba-da-da-da. Das ist was völlig anderes. Mhm. Das sind die gleichen Töne. Drei Töne oben, das drunter und das Ganze wird transponiert. Allein durch den Rhythmus und durch eben Artikulation und so etwas wird es individualisiert. So hat Beethoven übrigens das mit vielen Sachen von Mozart gemacht. Er hat sie genommen, aufgeschrieben und umrhythmisiert und dann wurde es Eigentum.
Da fällt mir noch was Schönes zu ein. Wissen Sie, dass die Moldau alle meine Entchen in Moll ist tatsächlich?
Könnte man schon sagen. Alles richtig, ja. Nur alle meine Entchen ist später entstanden als die Moldau.
Na, da ist es das in Dur. Dann inspiriert von der Moldau.
Das heißt, wir müssen immer im Einzelfall entscheiden. Ganz pauschale Schlussfrage. Welches Bild des typischen Popkomponisten haben wir denn jetzt als Musikwissenschaftler oder Kritiker oder Songwriterin? Will da jeder was ganz Eigenes, Individuelles, Großes schaffen oder klauen alle wie die Raben?
Also klauen ist ein bewusstes sich aneignen. Das andere, das Unbewusste, sich aneignen, indem man eben sozusagen in einer Sprache schwimmt und sich auch so die Vokabeln aneignet, das ist, würde ich nicht sagen, das ist ein Diebstahl. Diebstahl ist wirklich, wenn man es bewusst macht und auf die Weise dann eben auch einen Geldwert daraus wirklich sich aneignet, ja.
Ich glaube, was wir momentan beobachten, ist, dass sich Mainstream und Underground, wie man früher sagte, Mainstream und Avantgarde, irgendwie anders zu organisieren beginnen. Also das habe ich auch in den letzten Dreiviertelstunden gelernt, irgendwie, dass je stärker, sagen wir mal so, im Mainstream-Pop-Bereich diese Formatierung, dieses Teamarbeiten, irgendwie dieses Austauschbare, desto radikaler wird der Underground wieder werden irgendwie und desto größer wird der Wunsch auch beim Publikum sein nach wirklich verstörender Musik. Das, was Mark Fisher mal den Future-Shock genannt hat. Also ich glaube, wir bewegen uns gerade im Mainstream in so eine gewisse Behäbigkeit und Austauschbarkeit hinein, wo geradezu zwangsläufig der Druck wächst, daraus wieder aufzubrechen. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Und genau das ist eigentlich auch mein Resümee daraus. Es wird implodieren und dieses Streamlining, es geht irgendwann nicht mehr zu steigern. Also es ist eher so ein Brandbeschleuniger. Also je härter und je krasser es jetzt wird, desto schneller muss da was passieren. Dadurch ist es auch wieder leichter, dass Sachen hervorstechen. Selbst so Sachen wie Nils Frahm, wo man sich Zeit nehmen muss, das klingt anders. Da ist plötzlich ein Bedürfnis da. Hast du das gehört? Das ist fast ein Wunder, dass da jemand sich so Mühe gibt, diese Klangwelten macht.
Ein Pianist, der eine sehr ruhige Klangwelt erschafft.
Wo man sich wirklich drauf einlassen muss. Ganz antizyklisch zu jeder schmelzenden, wie nennt man das, Aufmerksamkeitsspanne. Ja. Also ich befürworte das auch sehr. Ich bin für die Implosion. Und ich glaube aber auch, es gibt nicht diesen einen Pop mehr. Wir denken immer noch so ein bisschen in diesem klassischen Pop. Wenn man sich anguckt, was in den Domestic-Pop-Charts oben ist, dann ist das nicht unbedingt der Pop, den wir noch kennen. Da geht Pop eine GroKo mit Schlager ein. Dann geht inzwischen Hip-Hop eine GroKo mit
Schlager ein.
Ja. Dieses Verschwimmen ist ganz enorm. Und dann natürlich, wie hebt man sich aus dem Brei? Da kommt man raus, dass entweder Uniqueness schafft selten in die Charts oder Wiedererkennungseffekt. Das heißt natürlich, man schnappt sich was, was schon mal rings a bell, und dann eine Uniqueness dazu. Ich bin gespannt. Ich sehe der Sache eher positiv entgegen.
Alles nur geklaut, gehen dem Pop die Melodien aus. Das war das Thema heute in SWR2 Forum. Es diskutierten Professor Hartmut Flath, Musikwissenschaftler an der Berliner Universität der Künste, Jens Balzer, Journalist und Autor, sowie die Songwriterin Jovanka von Wilsdorf. Herzlichen Dank in die Runde. Die Gesprächsleitung hatte Bernd Lechler.